Audioblüten. Ein neuer Blick auf altes Wissen, neue Erkenntnisse, Ansichten und Interpretationen menschlichen Erlebens und Verhaltens. Oder was machen Blüten mit uns und was können wir mit Blüten machen? Ein Podcast zur Blütentherapie von und mit Dirk Albroth. Ausgabe März 2023. Der Aggressor als Opfer. In der vorangegangenen Ausgabe des Podcasts haben wir gesehen, dass Nettsein, Hilfsbereitschaft und Unterwürfigkeit in vielen Fällen zu bösartiger Krankheit führen kann. Der Gedanke liegt nahe, dass man mit Hilfe von Centauri nicht nur die Persönlichkeit stärken kann, sondern auf diesem Umweg auch einen Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit leisten kann. Komplementäre Persönlichkeiten werden durch Holly, Willow und Impatience angesprochen. Die sollen heute unser Thema sein. Aber zuvor müssen wir noch einen kleinen physiologischen Umweg nehmen, um die Achillesfersen dieser doch so starken Persönlichkeiten herauszuarbeiten, damit wir die psychosomatischen Aspekte dieser Blütenessenzen besser begreifen können. Das Wissen um die Krankheitsanfälligkeit der Netten haben wir empirisch erworben. Das heißt, aus der höheren Anzahl Erkrankter der Nettensorte gegenüber denen, die weniger nett sind. Obwohl man durchaus nicht ganz ohne Grund vermuten könnte, dass sich die emotionale Haltung der hilfsbereiten Netten in einer reduzierten Dopaminproduktion widerspiegelt. Dopamin ist ein Neurotransmitter, also ein Botenstoff, der produziert und freigegeben wird, um, unter anderem, Erfolg zu belohnen und Gelerntes zu festigen. Wenn etwas funktioniert, erfolgreich ist, wir es womöglich sogar selbst ausgeknobelt haben, dann gibt es Dopamin wie das Gläschen Champagner nach bestandener Abschlussprüfung. Um das Ergebnis zu stabilisieren und festzuhalten, damit man in Zukunft leicht darauf zurückgreifen kann. Der innere Jubeleffekt lässt Dopamin wie eine Droge wirken. Gibt es im Kopf aber nicht genug davon, kann das unter anderem dazu führen, dass wir durch einen Mangel an Motivation in unseren Möglichkeiten eingeschränkt werden. Wir beginnen zu glauben, dass uns Erfolg nicht gegeben ist, dass es für uns nichts zu gewinnen gibt. Das kann allerlei Folgeerscheinungen nach sich ziehen. Man tritt auf der Stelle, ist müde und kraftlos, hat eine wenig schmeichelhafte Meinung von sich selbst, dafür aber Angst und ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit. In Stresssituationen wählt man immer Passivität, nicht Aggressivität. Die Netten sind die Ausweicher. Sie versuchen, dem Stress vorzubeugen, indem sie sich anderen Anbietern immer lieb und hilfsbereit sind und versuchen erst gar nicht in die Situationen zu geraten, in denen sie kämpfen oder flüchten müssten, also eine der beiden häufigsten Stressbewältigungsstrategien anwenden. Tritt der Notfall in Form eines Konfliktes ein, ist die Niederlage besiegelt, denn Gewinnen ist den Hilfsbereiten ein Fremdwort. Welche Krankheiten das nach sich ziehen kann, haben wir ja im letzten Podcast erwähnt. Wir sehen, kein Stress ist auch keine Lösung. Aber schauen wir uns doch Stress mal etwas genauer an, um zu verstehen, wie stark er unsere Gefühle und in der Folge unser Verhalten beeinflusst. Alles, was wir erleben, erfahren wir durch unsere Sinne von außen und verarbeiten es im Gehirn im Innern. Wenn es Dinge sind, die unser Gefühlsleben betreffen, geschieht dies im zentralen Bereich, den wir auch als limbisches System bezeichnen. Kommen zu viele Stressoren von außen auf uns zu oder produzieren wir sie selbst, zum Beispiel durch fortgesetzte Grübelei und Schwarzmalerei, veranlasst das limbische System eine Stressreaktion. Die wiederum sorgt dafür, dass der Stress nicht im Kopf bleibt, sondern den ganzen Körper hijackt. Und das geht so. Der Kopf bestimmt mit seinen knochenharten Demarkationslinien die Grenzen des Mentalen. Wir müssen mit dem Vorlieb nehmen, was da ist. Mehr als schon drin ist, passt nicht rein. Auch keine Stresshormone produzierenden Drüsen. Nimmt das Gehirn Stress wahr und will die entsprechenden Hilfsstoffe für dessen Bewältigung produzieren, dann muss es diese Produktion outsourcen. Für diesen Zweck bieten sich die Nebennieren an. Der Trick, den das Gehirn anwendet, ist die Bildung von Signalsubstanzen, die Zielorgane zur Produktion und Freigabe ihrer eigenen Hormone veranlassen. Von den Signalstoffen braucht es viel weniger, so viel schafft unser Hirn mit seiner erbskleinen Anhangdrüse schon noch. Man kann sich das vorstellen wie beim Start des 100-Meter-Laufs. Da stehen 8 Menschen angespannt und startbereit, um loszurennen, sobald der Schuss erklingt. Ein Schuss für alle 8, nicht 8 Schüsse. Haushalten mit den Ressourcen könnte man das nennen. Sollten die Nebennieren nun untätig im Startblock sitzen bleiben, haben sie den Schuss wohl nicht gehört. Aha. Aber die so getriggerten Nebennierenhormone haben es in sich. Sie verwandeln das Signal in eine körperliche Reaktion, die uns in die Lage versetzen soll, adäquat mit dem Stress umzugehen. Gleich 3 verschiedene gibt es davon und die 2 bekannteren wollen wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen, weil wir uns dadurch ein besseres Bild machen können, was die Kämpfer und die Flüchter auf welche Weise krank macht. Die Netten, also die Vermeider, mit denen wir uns in der letzten Ausgabe befasst haben, ziehen sich zurück. Sie tauschen schon vor dem Betreten die Stresszone für die Komfortzone ein und tun ohnehin alles, damit der Ernstfall erst gar nicht eintreten möge. Das sind die Kandidaten für Krebs und ALS und weitere Erkrankungen. Die Kämpfenden und die Flüchtenden dagegen bekommen es mit den beiden üblichen Verdächtigen zu tun, Adrenalin und Noradrenalin, den ungleichen Zwillingen. Das Hormon mit dem kürzeren Namen hat es in die Alltagssprache geschafft, das andere eher nicht. Kein Wunder, dass da Rivalität aufkommt. Es geht hier um den typischen inneren Konflikt, wenn der Stresspegel steigt. Fechten oder flüchten, sich aller Aufmerksamkeit entziehen oder alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen, abhauen oder draufhauen, sich verkrümeln oder die Torte schmeißen, sich in Luft auflösen oder die Luft explodieren lassen. Ich denke, das ist metaphorisch jetzt deutlich geworden. Adrenalin steht emotional für Angst, die unseren Rückzug aus brenzlichen Situationen erzwingt. Noradrenalin fördert die Wut, die uns alle Angst vergessen lässt und uns hitzig in den Kampf ziehen lässt. Von etwas weg oder auf etwas zu sind die entsprechenden Bewegungsrichtungen. Wann Angst oder Wut einsetzt, ist abhängig von unserer Stresstoleranz. Jeder hat da seine persönliche Grenze, hält unterschiedliche Grade an Belastung gut aus. Steigt die Belastung über diese Grenze, schaltet das Nervensystem innerlich und selbsttätig auf Notfall. Wir brauchen nicht einmal eine Entscheidung zu treffen, die trifft es nämlich selbst. Werden wir mal konkret. Dass die Kinder beim Geburtstagsfest johlen und schreien und herumrennen und zappeln und sich mit Zeug bewerfen, das wusste ich schon vorher. Darauf habe ich mich eingestellt. Damit werde ich fertig. Ist ja auch nach einer festgelegten Zeit wieder vorbei. Wenn da mal was in die Hose geht, ach je, passiert halt, sind doch Kinder, stresst mich nicht. Und die Ersatzunterhose hatte ich eh schon vorher bereitgelegt. Bricht sich nun eines beim Toben den Arm, steigt der Stressspiegel schon. Jetzt muss das Kind nämlich versorgt werden. Man muss es irgendwie zum Arzt schaffen, gleichzeitig jemanden organisieren, der das Kinderfest weiter beaufsichtigt oder es beenden und die anderen Eltern bitten, ihre Kleinen abzuholen. Muss jetzt noch ein anderes Kind erbrechen, wird ein neues Niveau erreicht. Wenn ich an diesem Punkt noch beobachte, wie ein Maskierter eines der Kinder in sein Auto zerrt, springt der innere Schalter ganz von selbst um. Ich springe auf, renne auf den Übeltäter zu, schreie, fluche, schnappe mir einen Knüppel und gebe nicht Ruhe, bis er in die Flucht geschlagen und das Kind wieder sicher ist. Hier hat die Wut alle Reserven mobilisiert. Mich nicht zögern, sondern handeln und die Situation instinktiv bereinigen lassen. Sie hat ja Gott sei Dank auch nicht so lange angehalten. Mit dem Schreien und Schlagen beginnt bereits der Stressabbau. Ist die Lage wieder unter Kontrolle, kann ich durchschnaufen, mich hinsetzen, die Stirn abwischen, ein Glas Wasser trinken und wieder zur Besinnung kommen. So ist das vorgesehen. Jemand anderer wäre vielleicht schon vom Kaka nervös geworden oder vom Armbruch oder spätestens vom Erbrechen. Da habe ich mich ganz gut gehalten und kann feststellen, dass ich eine recht große Stresstoleranz besitze. So weit hätte das jeder Außenstehende beobachten können. Was ist aber gleichzeitig in mir, dem menschlichen Auge verborgen, vorgegangen? Die Alarmsirene ging los. Der Schalter im Nervensystem wurde von Normal auf Alarm umgelegt. Die direkte Folge dieses Umschaltens ist die Abkopplung des Frontalhirns von der Akutversorgung, also des Teils, den wir nutzen, um Dinge zu durchdenken und Entscheidungen zu treffen. Stattdessen wird das Stammhirn aktiviert. Das handelt schnell und spontan, ohne jede Grübelei und ohne jedes Zögern. Man verliert den Zugang zum wichtigsten Teil seines Gehirns, dem Teil, der uns von allen anderen Säugetieren unterscheidet, weil er bei uns Menschen am weitesten entwickelt ist. Es ist der Teil, der für Zukunftsplanung, Beziehungen, Empathie, Logik und Vernunft zuständig ist. Wir verlieren die Fähigkeit, klar zu denken. Im Wutanfall bin ich knall auf Fall nicht mehr in der Lage zur Analyse, Abwägung, dem Setzen von Prioritäten und Abschätzen möglicher Konsequenzen. Wäre ich sonst wohl echt auf den bewaffneten, maskierten Kindesentführer losgegangen? Oder wäre ich mit meinem ängstlichen Stressverhaltensmuster nicht eher in die entgegengesetzte Richtung gerannt? Diejenigen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen, sind jene, deren bevorzugter Alarmmodus sich als Kampf ausdrückt. Man ist aufgebracht, wütend, aggressiv. Das Wuthormon Noradrenalin verengt die Gefäße und erhöht dadurch den Blutdruck. Alle Nährstoffe und der benötigte Sauerstoff werden auf diese Weise schneller an den Ort befördert, wo er gebraucht wird. Da aber können die Nährstoffe und der Sauerstoff ohne weiteres gar nicht genutzt werden. Der Brennstoff, nennen wir ihn Zucker, muss nämlich erst in die Zellen reingeschafft werden, damit er auch verbrannt werden kann. Es gibt ein bekanntes Hormon, das genau diese Aufgabe übernimmt. Es heißt Insulin. Nur, woher sollen wir das jetzt auf die Schnelle nehmen? Und genau da muss der Blick auf ein drittes Nebennierenhormon fallen, das im Windschatten der Adrenaline sozusagen unterhalb des Radars der Kultur der populären Hormone segelt, Cortisol. Im Augenblick des Stresses sorgt Cortisol für die zielgerechte Verteilung des Brennstoffs. Es gilt, keine Ressourcen zu verschwenden, das heißt wegrennen oder zuschlagen. Da ist nicht genug Energie vorhanden, gleichzeitig auch noch den Schnupfen zu bekämpfen. Das Immunsystem wird kurzerhand abgeschaltet. Verdauen brauchen wir gerade nicht. Die Muskeln brauchen das Blut und den Sauerstoff mehr als der Darm. Also auch hier Stecker raus. Stattdessen sorgt Cortisol für eine Art kleinen Insulin-Tsunami. Der Blutzucker muss schnellstmöglich den Muskeln zur Verfügung gestellt werden und Insulin öffnet gleichsam die Zelltüren dafür. Insulin ist der Schlüssel zur Zelle. Im Augenblick der Wut steigt der Insulinspiegel also rapide an. Anschließend aber muss gehaushaltet werden mit dem Zucker. Der Insulinausstoß wird nun reduziert, damit der Blutzuckerspiegel nicht zu sehr absackt. Zucker im Blut bindet ja Wasser und mit dem Zucker verschwindet auch Flüssigkeit aus dem Kreislauf in die Zellen. Das Blut wird dicker und der Herzinfarkt wahrscheinlicher. Je höher der Cortisolspiegel steigt, desto geringer die Fähigkeit zum Realitätscheck und zur Handlungsfähigkeit. Man handelt nun eher überlebensorientiert als zielgerichtet. Die Impulskontrolle nimmt ab. Cortisol schaltet sie aus und lässt mich Dinge tun, die ich normalerweise nicht täte. Es entsteht eine allgemeine Einschränkung des Bewusstseins, eine Unfähigkeit, logisch zu denken und zu argumentieren, und es wird schwierig werden, ein sequenzielles Gedächtnis zu bilden, also die Abfolge der Ereignisse richtig wiedergeben zu können. Das macht Zeugen von Gewalttaten beispielsweise oft so unglaubwürdig. Sie widersprechen sich teils selbst. Ihr Gehirn war zum Tatzeitpunkt nicht in der Lage, eine sinnvolle Reihenfolge im Gedächtnis abzubilden. Wenn wir jemand anderen stressen, sollte es uns also nicht überraschen, wenn der dann nicht so handelt, wie ich es gerne hätte. Wir haben ihm soeben die Fähigkeit dazu geraubt. Daraus wird klar, dass Wut nicht als dauerhafter Zustand gedacht ist. Kurzfristige Insulinspitzenproduktion ist das, was zu Diabetes führt, wenn sie sich zu oft wiederholt. Es ist eine nützliche Reaktion, wenn eine bedrohliche Situation schnell aufgelöst werden muss. Auf Dauer gilt das aber eher nicht. Doch da haben wir nun ein kleines Problem. Bis die Nebennierenhormone allesamt verfrühstückt sind, sprich abgebaut und aus dem Kreislauf entfernt, dauert es bis zu 36 Stunden. Über den Daumen gepeilt, anderthalb Tage lang laufen wir nach einem Wutanfall mit einer glimmenden Zündschnur herum, die die Wut jederzeit mit Leichtigkeit wieder entflammen lassen kann. Eine Kleinigkeit, ein Kaffeefleck auf dem Dokument, ein nicht an die Straße gestellter Mülleimer, eine vergessene Besorgung und BUM! Und wenn man sich nicht im Griff hat, sondern zum Spielball der eigenen Wut wird, dann wird das leicht chronisch, denn in der Wut ist der Rückfall praktisch bereits angelegt. Ist der Streit eigentlich schon vorüber, könnte er demnach schon durch eine Bagatelle wieder entflammen. Wie kann man diese kurze Lunte löschen? Die Kenner der Bachblüten wissen ja um die beruhigende Qualität des drüsentragenden Springkrauts, zu dessen Indikation wir die der Reizbarkeit nach dem Konflikt hinzufügen können. Impertinenz ist ja ohnehin eine Blüte für leicht reizbare Charaktere. Im Falle eines Wutausbruchs kann sie aber jeden ein wenig herunterdimmen, nachdem der vorüber ist. Dasselbe gilt im Grunde nur in etwas geringerem Maße für die Essenz der Stechpalme Holly, die ja ohnehin mit allerlei starken Gefühlsäußerungen in Verband gebracht wird, wie Ärger, Wut, Eifersucht und sonstige überschießende Reaktionen. Wut ist gedacht als Retter in der Not, wenn das Leben akut bedroht wird. Für manche aber wird es zu einem solchen Gefühls- und Verhaltensmuster, dass sie sich gar darüber definieren. Nach dem, was wir bis hierhin gelernt haben, ist das eine sehr schlechte Idee, höchstens geeignet, einen selber krank zu machen. Wer mit Wut auf irgendwelche Vorfälle reagiert, seien sie auch noch so gering, gefährdet neben dem sozialen Frieden auch die eigene Gesundheit und erschränkt dadurch die eigene Flexibilität und Entwicklungsfähigkeit ein. Womit wir bei der nächsten Blüte angekommen wären, der Weide, die für genau solche Menschen gedacht ist, die über das Akutstadium ins Chronische hinübergewechselt sind. Vielleicht waren sie früher mal einfach nur sauer. Heute sind sie dauersauer. Lebensfreude ist für andere und wird ihnen nicht gegönnt. Alles ist falsch, ungerecht, gemein und im Willow-Zustand leidet man darunter wie ein Hund. Es schmerzt einfach zusehen zu müssen, wie die Welt zugrunde geht und niemand auf einen hören will. Nicht ganz ohne Grund, denn wer mag schon dauerhaft schlecht gelaunten dauerhaft zuhören? Die beklagen sich über Einsamkeit, während sie genau dadurch ihre Mitmenschen vertreiben. Sich beklagen, jammern, schimpfen, schelten, fluchen, einfach nicht sexy und macht obendrein auch noch Diabetes. Ein übler Trick des Schicksals, könnte man meinen. Je früher man von diesem Holzweg abbiegt, desto einfacher die Rückkehr in ein glückliches Leben. Wenn Sie so jemanden kennen, tun Sie ihm doch mal etwas Gutes. Allein schon sein verdutztes Gesicht wird es das wert sein. Herzliche Grüße, bis zum nächsten Mal, Ihr Dirk Albrot.